Two Starfleet captains.
Who attacked you?
We don't know.
One terrible secret.
Interspatial fissures are opening on decks 10, 6, and 1.
No way out.
I think you know the reason we're under attack.
It's a Voyager season finale.
If you don't stop what you're doing, we'll both be destroyed.
But won't slow down.
Janeway to 7 of 9.
Until the final moment.
They're breaking through!
Of an unforgettable showdown.
Captain! Captain!
Die Alternative zum Befolgen der obersten Direktive oder der alternative Voyager-Plot. Das ist das Thema des Cliffhangers Equinox und damit begrüße ich Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe des Episodencafés. Wie immer in der gewohnten Besetzung, bestehend aus mir, Malte Kirchner,
Jan-Patrick Schlame
und Thorsten Kroke. Wie gewohnt wird Malte erstmal kurz die Episode umreißen.
Die Voyager trifft auf die stark beschädigte Equinox, ein weiteres Sternenflottenschiff, das vom Fürsorger in den Delta-Quadranten geholt wurde. Doch die Equinox-Besatzung hat die Prinzipien der Föderation über Bord geworfen und nutzt die Lebensenergie einer bislang unbekannten Spezies, um ihren Antrieb zu Höchstleistungen zu treiben. Dies lässt Janeway nicht auf sich beruhen und beginnt, nachdem der Equinox-Captain Ransom sie ausgetrickst hat, eine gnadenlose Verfolgung, die in der Zerstörung der Equinox und der Tötung von Ransom mündet. Die verbleibende Equinox-Crew wird auf der Voyager aufgenommen und man setzt die Heimreise fort. Mit der Equinox wollen uns die Autoren offenbar zeigen, was gewesen wäre, wenn die Voyager bei ihren Bemühungen nach Hause zu kommen nicht die oberste Direktive eingehalten hätte. Dass man sich dabei der Schwarzmalerei bedient, indem man die Equinox wirklich verwerflich darstellt, soll beim Zuschauer wohl eine Antipathie gegen eine solche Lösung schüren. Doch dieser Versuch ist ziemlich offensichtlich. Erst im zweiten Teil bekommt Ransom eine verzweifelte Komponente zugesprochen, die sein Vorgehen begründet und ihn schließlich auch in den Tod führt. Statt irgendeine Problematik in den Raum zu werfen, die Heimreise gefährdet, wie der Kaysen-Überfall in der zweiten, die Borg in der dritten und Arturis Täuschung in der vierten Staffel, wählte man in dieser Staffel eine Reflexion der bisherigen Vorgehensweise als Abschlussepisode und Cliffhanger. Die Tatsache, dass Janeway so drastisch und engagiert die Suche nach Ransom vorantreibt und dabei auch ein Crewmitglied von Ransom beinahe dem Tode aussetzt, zeigt ihren Fanatismus, die Ideologie und die Werte der Föderation auch im Delta-Quadranten aufrechtzuerhalten. Chakotay schreitet schließlich ein und damit haben wir auch wieder eine neue Episode des Zusammenspiels Janeway-Chakotay, das wir von den Cliffhangern kennen und lieben. Alles in allem ist Equinox eine meines Erachtens gute Episode. Seitens der Voyager haben wir solide Charakterdarstellungen, die auch auf Kontinuitäten in der Serie aufbauen. Ransom und seine Crew werden anfangs ziemlich negativ dargestellt, was ihre Situation noch ziemlich eindimensional umschreibt. Im zweiten Teil ändert sich das glücklicherweise. Die ausgebeutete Spezies ist im wahrsten Sinne des Wortes befremdlich, aber sie ist auch nur Mittel zum Zweck. Schade ist, dass die aufgenommenen Equinox-Crewmitglieder im Laufe der sechsten Staffel keinerlei Beachtung mehr finden werden, wo man doch noch die ein oder andere Konfrontation daraus hätte machen können. Offenbar scheinen sie bedingungslos obrigkeitshörig zu sein. Oder man wollte einfach weitere Desaster wie der verfehlte Maquis-Sternflotte-Konflikt in der ersten Staffel vermeiden.
Meine Meinung zu der Episode ist etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite ist Equinox recht gut inszeniert und baut eine gewisse Spannung auf. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Diskrepanz zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Während die erste Hälfte erst einmal die Grundlagen schafft, driftet der zweite Teil schnell in eine Hollywood-typische Vorhersehbarkeit ab. Der Freitod Ransoms, der unvermeidbare Tod seines ersten Offiziers sowie die Zerstörung der Equinox zeigen meines Erachtens eine der klaren Schwächen von Voyager. Man hat Angst, sich an irgendetwas zu binden. Dazu passt auch, wie Malte schon sagt, dass die Equinox-Crew so schnell nicht mehr zu sehen sein wird. Was mich aber am meisten stört, ist der Konflikt zwischen Janeway und Chakotay, als Janeway Informationen über den Verbleib der Equinox sucht. Sie verstößt dabei gegen alle Regeln, an die sie sich sonst so sehr klammert. Chakotays Reaktion, den Crewman entgegen Janeways Befehl zu befreien, erscheint mir angemessen. Aber anstatt diesen doch ziemlich zentralen Konflikt aufzugreifen und vielleicht auch zu vertiefen, ihn zu diskutieren oder zu einem Abschluss zu bringen, bleibt er bis zum Ende der Episode im Hintergrund. Und zum Schluss herrscht mal wieder Fröhlichkeit. Sicher erwarte ich nicht von Chakotay, dass er nachtragend ist. Aber ich an seiner Stelle hätte so schnell keine Scherze mehr mit dem Captain machen können.
Mit großen Erwartungen ging ich an Equinox heran. Nachdem ich zuerst den ersten Teil gesehen hatte, der durchaus viel Spannung aufbaute, wie es bei den Cliffhangern üblich ist, verfolgte ich mit Interesse den zweiten Teil, der dazu führte, dass die Folge im Gesamtblick eher mittelmäßig wirkt. Zwar ist es möglich, dass eine Sternflottencrew im Delta-Quadranten sich von ihren Prinzipien löst, aber dass die Voyager auf dieses konträre Ebenbild trifft, was genauso weit gekommen ist, wirkt schon konstruiert. Malte sprach eben schon den Fanatismus von Janeway an, dieser wird durch die gegensätzliche Crew um Ransom sehr verstärkt, was der Episode letztendlich schadet, denn normalerweise bin ich von einem Captain gewohnt, dass dieser mit Verstand und nicht mit fanatischer Überreaktion handelt. Chakotay hat sich in der von Jan erklärten Situation richtig verhalten, er zieht es aber auch nicht konsequent durch, Will Riker hätte es mit Sicherheit nicht so gemacht. Des Weiteren stören mich in diesem extremen Konflikt auch noch die Wesen aus der Parallelwelt, die anscheinend auch ohne Gehirn ins Diesseits geholt werden, denn besonders diplomatisch oder offen wirken sie nicht. Sie wollen nur töten, 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 was ich persönlich auch für sehr eindimensional halte. Ransoms Zweifel ist auch ein Knackpunkt, der das Klischee in der Story schlechthin darstellt, was Jan meines Erachtens auch treffend mit Hollywood-Vorhersehbarkeit definiert. Nichtsdestotrotz hat Equinox aber auch Positives zu bieten, denn wie Malte schon sagt, wird hier eine böse Starfleet-Crew nach dem Motto »Was wäre, wenn« präsentiert, was den Zuschauer doch schon schaudern lässt und Janeways Protokollreiterei auch rechtfertigt. Aber auch die gewohnte Star-Trek-Unterhaltung kommt trotz all der Fehler nicht zu kurz. Der Doktor in seiner Doppelrolle und Sevens List erfreuen den Zuschauer. Kommen wir jetzt zum Frage- und Antwort-Teil der Sendung. Malte, die Equinox-Crew ist das krasse Gegenteil zu Janeway und Co. Aber muss sich die Voyager-Crew auch so extrem fanat in die Protokolle und Vorschriften verbeißen? Picard und Sisko sahen das nicht so streng und auch Janeway gibt zu, die erste Direktive öfters mal gebogen zu haben. In einer solchen Situation, so weit von der Föderation, ist doch ein Mittelweg zwischen Gesetz und Anarchie legitim, oder? Immerhin hat es die Equinox trotz weniger Ressourcen gleich weit geschafft, wenn man jetzt mal die Vernichtung von Lebewesen außer Acht lässt.
Nun, wir müssen aber auch die unterschiedlichen Situationen zwischen TNG, DS9 und Voyager berücksichtigen. Bei Voyager hatten wir es am Anfang der ersten Staffel mit einer Crew zu tun, die zur Hälfte aus Sternenflottenoffizieren bestand und zur anderen Hälfte aus gesuchten Maquis-Verbrechern. Janeway nahm die Maquis-Leute ja in erster Linie auf, um zu vermeiden, dass diese durch ihr völlig ordnungsbefreites Vorgehen einen schädigenden Einfluss auf den Delta-Quadranten haben. Inzwischen hat sich die Situation ja ein wenig geändert. Die Unterscheidung Maquis-Sternenflotte ist einer mehr oder weniger einheitlichen Crew gewichen und tatsächlich geht Janeway gelegentlich schon mal so vor, dass sie die oberste Direktive nach eigenem Ermessen auslegt. Zumindest erklärt die damalige Situation aber, warum man erst so regeltreu vorging. Darüber hinaus kommt noch hinzu, dass die Gefahr des Verfalls in die Anarchie im Delta-Quadranten ohnehin weit größer ist als im Alpha-Quadranten. Wenn Picard oder Sisko mal die Direktive brachen, so war das immer eine einmalige Situation. Hätten sie es zu weit getrieben, wären sie schnell vor einem Militärgericht gelandet, es gab also Kontrollinstanzen. Im Delta-Quadranten hingegen ist es so, dass wenn Janeway nicht die Regeln befolgt, dies eigentlich folgenlos bleibt und zudem den Rest der Crew auch von den Regeln entbinden würde. Es ist dementsprechend also so, dass als man sich für das Einhalten der Regeln entschied, dieses Einhalten auch konstant angelegt sein musste, weil zu schnell der Verfall drohte, nämlich möglicherweise die Einsicht, dass es ohne bestimmte Regeln einfacher wäre und die man hinterher dann auch nur noch ungerne wieder einhalten würde. Es ist also plausibel, dass Janeway sich dermaßen an die bestehende Ordnung hält. Sie hat sich damals dafür entschieden und muss diese Entscheidung jetzt auch tragen. Dass der andere Weg einfacher gewesen wäre, steht dabei außer Frage. Auch die Verantwortung gegenüber der Crew, dass diese wegen Janeways Entscheidung vielleicht viel später oder gar nicht nach Hause kommt, wiegt sehr schwer, insbesondere im Hinblick auf die damalige Fürsorgeentscheidung, was ja auch in Night angesprochen wurde. Aber zu meiner Frage. Jan, du hast vorhin angesprochen, dass du es nicht verstehen kannst, dass Chakotay Janeways Vorgehen einfach so hinnimmt. Aber ist es vielleicht nicht so, dass das ein Grundzug seines Charakters ist? Darf man ihn überhaupt mit ersten Offizieren wie Riker oder Kira vergleichen?
Unabhängig von einem Vergleich mit anderen ersten Offizieren stellt sich doch die Frage, darf Chakotay zulassen, dass Janeway aus persönlichen Gründen ihre Crew und das Schiff in Gefahr bringt? Und nicht nur das, Janeway riskiert ganz bewusst das Leben eines Sternenflottenoffiziers auf der Suche nach der Equinox. Damit verstößt sie meines Erachtens gegen die Regeln der Flotte. Sie handelt irrational. In extremen Fällen kann es nötig sein, dass der Captain abgesetzt wird. Und meines Erachtens war dies ein solcher Fall. Die Borg-Allianz in Skorpion auf der anderen Seite war zum Beispiel eine taktische Entscheidung. Man mochte sie für falsch oder für richtig halten, aber es war eine Entscheidung des Captains. Hier in Equinox trifft Janeway aber keine rationale Entscheidung, sondern sie folgt ihrer Wut auf Ransom, ist gar nicht mehr in der Lage, Alternativen überhaupt nur in Betracht zu ziehen. Daher hätte Chakotay meiner Einschätzung nach jedes Recht gehabt, Janeway abzusetzen oder zumindest mal eine Besprechung der Führungsoffiziere zu diesem Thema anzusetzen. Aber stattdessen sagt er nichts, nimmt auch seine vorläufige Dienstentbindung ohne Murren hin und gibt Janeway damit auf indirekte Weise recht. Ich halte sein Verhalten in dieser Situation schlicht und einfach nicht für nachvollziehbar. Aber ich greife Maltes Frage gleich einmal auf. Thorsten, du erwähnst ja, dass Riker sich in dieser Situation bestimmt anders verhalten hätte. Wie beurteilst du Chakotay als ersten Offizier im Vergleich zu Riker, Kira und auch im Vergleich zu Spock? Und welcher dieser Offiziere hätte deiner Meinung nach in dieser Situation die beste Lösung gefunden?
Also ich habe bei Chakotay immer den Eindruck, dass er zu sehr im Schatten von Janeway steht. Zwar leiten die beiden im Duo die Voyager, aber das letzte Wort hat immer noch Janeway. Was mir an ihm gefällt, ist, dass er Janeway immer seine Meinung offenbart und oft anderer Meinung ist oder Aspekte anspricht, an die der Captain nicht dachte, als eine Art Gewissen. Allerdings missfällt mir daran, dass er sich fast nie durchsetzt, weil er nicht selbstbewusst genug gegenüber Janeway ist. Natürlich ist sie der Captain, aber Chakotay hat als erster Offizier auch genug Macht, die er aber oft nicht nutzt. Trotz alledem mag ich Chakotay ganz gerne und es ist immer interessant, wenn er die Voyager oder das Außenteam kommandiert. Riker ist da eher konsequenter. Er nutzt seinen Status als Commander und ist meist auch eine gute Ergänzung zu Picard. Wenn es hart auf hart kommt, ignoriert Riker alles, um für das Richtige einzutreten. Des Weiteren gibt er einen guten Captain ab, wie ich finde. Mit Kira kann man Chakotay nicht so leicht vergleichen. Obwohl zwischen dem Konflikt Sternflotte-Bajoranische Miliz und Sternflotte-Maquis Gemeinsamkeiten liegen. Kira ist nicht der erste Offizier einer Schiffscrew, sie ist lediglich Siskos Vertretung und hat nichts mit der Sternflotte zu tun. Sie ist für mich lediglich der ranghöchste Offizier unter Sisko auf DS9. Spock schließlich ist nicht nur erster Offizier, sondern auch Wissenschaftsoffizier sowie Berater und Freund von Kirk. Er ist vielleicht am ehesten mit Chakotay ähnlich, obwohl Spock wirklich einen großen Einfluss auf seinen Captain ausübt. Da Riker und Kira wahrscheinlich ihre Macht konsequent im Gegensatz zu Chakotay bei besagtem Konflikt gebraucht hätten, hätte bei mir Spock die Ideallösung gefunden. Er hätte Kirk von seiner logischen Meinung überzeugt und mit ihm eine bessere Lösung gefunden, während die anderen eher eigenmächtig gehandelt hätten. Eine Frage an Malte habe ich aber noch. Wenn ich mal an die von der Equinox-Crew gequälten Wesen denke, so präsentieren sich für mich hier sehr simple und farblose Aliens. Kann es sein, dass die Außerirdischen bei Star Trek immer primitiver und oberflächlicher werden? Man denke nur mal an die Propheten und Paargeister bei DS9. Das ist ein Unterschied zu manch tiefgründigen Aliens bei TOS und TNG, oder?
Man muss in diesem speziellen Fall nun aber auch die mögliche Intention der Autoren sehen. Meines Erachtens gestaltete man die Spezies in Equinox bewusst nach unseren Maßstäben primitiv, weil infolgedessen natürlich die Hemmschwelle fällt. In gewisser Weise könnte man sogar Rückschlüsse auf die Gegenwart ziehen, nämlich in Bezug auf das Verhältnis Mensch-Tier. Wie man die Entwicklung allgemein in Bezug auf die Serien bewertet, ist noch einmal eine ganz andere Sache, aber in diesem Fall sieht es mir nach Absicht aus. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende der... Was ist das denn? Wir sind noch mitten in der Aufzeichnung. Naja, mal nachsehen.
This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.
Tut mir leid, das nächste Episodencafé zu TNG ist erst in 30 Tagen. Also nochmal das Ganze von vorne. Und damit endet auch schon die 18. Ausgabe des Episodencafés. Wenn sie Ihnen gefallen hat, schreiben Sie uns eine Mail an appcafé@startrekindex.de. Ansonsten natürlich auch. Andernfalls hören wir uns im April wieder. Dann begrüßt Sie Jan wieder zum Pilotfilm von der Next Generation Mission Farpoint. Auf Wiederhören.
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index DSI unter www.startrek-index.de.